Gegen Ende vom Jahr kommen bei allen möglichen Medien immer ganz viele Jahresrückblicke und Zusammenfassungen über, was eigentlich so passiert ist im Jahr. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, das es inhaltlich auch ein bisschen in sich hat. Denn was schafft es eigentlich in einen Jahresrückblick rein? Was ist relevant zum nochmal über ein Jahr zusammenfassen? Ist natürlich auch eine Frage, wo sehr viele inhaltliche Entscheidungen getroffen werden, die natürlich auch eine Tragweite haben in der Wahrnehmung, was relevant ist innerhalb sozusagen einer Bevölkerung, die diese Medien konsumiert. Und das ist ein Thema, dem sich Herr Ludescher angenommen hat mit einer Analyse der Jahresrückblicke. Er habilitiert an der Goethe-Universität in Frankfurt und ist auch als Lehrbeauftragter an der Universität Mannheim tätig und hat eben eine Analyse zum Jahresrückblicken im Jahr 2022 erstellt. Die zentrale Erkenntnis sozusagen aus dieser Analyse kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass nämlich während irgendwie 85% der Weltbevölkerung in den Ländern des globalen Südens lebt, dass in den Jahresrückblicken im Durchschnitt lediglich etwa 11% des Gesamtumfangs der Beiträge sich mit den Themen aus diesen Regionen beschäftigen. Und jetzt würde ich Sie einladen, zu beantworten, was denn ganz konkret hier die Themen sind, die in diesen Jahresrückblicken dann angesprochen werden.
Ja, also die Hauptthemen sind natürlich, denke ich, den meisten Zuhörern auch klar, das ist der Ukraine-Krieg gewesen und vor allem natürlich auch die Auswirkungen, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Zu Beginn des Jahres war es noch die Pandemie, aber die wurde dann eben relativ schnell im Februar durch den Ukraine-Krieg abgelöst. In der zweiten Jahreshälfte haben wir auch noch Interesse am Ukraine-Krieg, aber dann verlagert sich das ein wenig oder relativ stark auch auf die Gebiete Deutschland und auf die Energiekrise, also auf die Auswirkungen und auf die drohende Energiekrise und die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland.
Das schließt irgendwie sofort auch die Frage an, welche Jahresrückblicke sind da eigentlich jetzt gemeint, wenn wir von dieser Analyse sprechen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass so im Wesentlichen ARD, ZDF oder so die großen Medien auf jeden Fall da Teil davon sind. Aber wie umfassend war Ihre Analyse in dieser Perspektive?
Ja, ganz genau. Also natürlich sind die Großen dabei, also ARD, ZDF, die Fernsehjahresrückblicke, auch RTL und Sat.1 mit dem Privaten, um auch zu sehen, ob da in den öffentlich-rechtlichen Jahresrückblicken etwas anders stattfindet. Ich habe auch versucht, eben nicht nur Fernsehjahresrückblicke zu untersuchen, sondern alle vier Mediengattungen, also Fernsehen, Print, also Zeitungen, dann Podcasts im Internet und eben auch Radio zu untersuchen, damit auch alle Gattungen vertreten sind. Und das vielleicht schon jetzt gesagt, also was mich überrascht hat, ist, welche Überschneidung es zwischen all diesen Jahresrückblicken gibt. Also bis auf ganz, ganz kleine Ausnahmen sind die Ergebnisse sehr, sehr ähnlich gewesen.
Also relativ ähnlich, aber trotzdem umfassende Analyse, aber zum Großteil der deutschsprachige Raum.
Genau, es waren 10 deutschsprachige Medien und weil mich auch das Ausland noch als Vergleich interessiert hat, dann noch ein Medium aus den USA, dann eben noch ein Jahresrückblick im Bereich Print in Österreich und noch einmal ein Jahresrückblick ebenfalls aus Österreich. Da war es in diesem Fall also einmal das Profilmagazin, das entspricht ungefähr unserem Spiegel. Und in Österreich war das zweite die Kronenzeitung, was als sehr boulevardesk gilt.
Ja, die Kronenzeitung ist, glaube ich, für alle, die sich mit der österreichischen Presselandschaft schon mal beschäftigt haben, tatsächlich auch ein Begriff in dieser Hinsicht. Ich habe jetzt eingangs schon erwähnt, dass eine zentrale Feststellung ist, dass nur 11% der Beiträge im Gesamtumfang sich mit dem globalen Süden beschäftigen. Wieso ist das eigentlich relevant? Was ist denn dort eigentlich alles passiert, was einen Raum gebraucht hätte oder irgendwie auch ja einfach verdient hätte aufgrund der Relevanz des Themas?
Ja, das ist besonders bedauerlich, weil viele Menschen gar nicht wissen, dass es dort auch fürchterliche Katastrophen gegeben hat, die bis heute auch teilweise noch andauern. Einigen wird noch wahrscheinlich die Jahrhundertflut in Pakistan vielleicht etwas sagen. Das ist das, was noch einigermaßen angekommen ist. Aber zum Beispiel gibt es aktuell eine eskalierende Gewalt und humanitäre Krise in Haiti. Die Vereinten Nationen haben gesagt, dass Haiti kurz vorm Abgrund stünde. Dann gab es zweimal sogar einen Staatsstreich in Burkina Faso, einmal sogar vor laufender Kamera. In Peru ist die Wirtschaft zusammengebrochen, der Präsident wurde entmachtet. Dann aber auch ganz gravierende, dramatische Beispiele. Wenn wir an Krieg denken im vergangenen Jahr, da denken wir natürlich an die Ukraine. Aber in der Region Tigray im Norden von Äthiopien herrscht ebenfalls ein sehr, sehr erbitterter Bürgerkrieg. Und es gibt nur Schätzungen, aber in den vergangenen 2 Jahren sind dort mehrere hunderttausend Menschen gestorben. Manche Zahlen sprechen sogar von 500.000 Toten. Was auch noch gravierend vergessen wurde, ist, dass die Zahl der Hungernden durch die Corona-Pandemie stark gestiegen ist. Bis zu 828 Millionen Menschen hungern, laut dem Welternährungsbericht der Vereinten Nationen. Und auch die Zahl der Malaria-Toten ist sehr, sehr stark gestiegen in der Corona-Zeit. 619.000 Menschen sind zum Beispiel im Jahr zuvor gestorben. Das sind alles Nachrichten, die sehr dramatisch sind und auch von den Hilfsorganisationen immer wieder in Presseerklärungen in den Vordergrund gerückt wurden, aber die von den Medien eigentlich nicht aufgegriffen wurden.
Und auch alles Themen, die definitiv relevant und wichtig sind. Jetzt könnte man aber natürlich auch sagen, naja, aber für Medien, die in Deutschland sind, sind natürlich auch Themen relevanter, die halt auch für die Bevölkerung hier so einen direkten Bezug haben und sie auch beeinflussen. Wie würden Sie mit der Position umgehen, dass ja in so einem Jahresrückblick natürlich auch irgendwie so dann ein Fokus gesetzt wird auf das, was vor Ort passiert?
Ja, bis zum gewissen Grad ist das verständlich. Natürlich interessiert einen das, was vor der eigenen Haustür passiert, am ehesten. Und geografisch ferne Orte oder vermeintlich kulturell ferne Orte sind da weniger interessant. Bis zum gewissen Grad kann man das nachvollziehen und sagen, das ist einfach ein menschlicher Zug. Aber die Divergenz zwischen der Aufmerksamkeit und sozusagen der Bevölkerungszahl, wie Sie hatten ja schon angesprochen, die ist so eklatant und so massiv und so fundamental, dass das eigentlich sofort einem ins Auge springt. Also 85% der Menschen, wie Sie schon sagten, leben im globalen Süden und sie bekommen weniger als 15% der medialen Aufmerksamkeit, wohingegen 15% der Menschen im globalen Norden leben, aber 85% der Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, ein genau umgekehrtes Verhältnis. Außerdem muss man sagen, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Das heißt, alles ist mit allem verbunden. Wir profitieren auch massiv von der globalen Struktur der Welt. Sozusagen die positiven Aspekte zu genießen, aber die negativen Aspekte unter den Tisch zu kehren, wäre vielleicht dann auch nicht etwas, was erwünscht wäre.
Sie haben ja vor allem jetzt praktisch deutschsprachige Medien angeschaut und ich weiß aber auch von praktisch dem, was ich erlebe, wenn ich dann zum Beispiel in die französische Presse reinschaue, dass dort vor allem die Länder in Afrika einen größeren Fokus bekommen, also dass es dort durchaus auch anders aussieht. Ja. Haben Sie auch so einen Eindruck von, wie das dann in anderen Ländern im globalen Norden jetzt außerhalb von dieser deutschsprachigen, also Deutschland-Österreich-Blase, ob das sich da gravierend unterscheidet oder ob das eigentlich sich durchzieht?
Also tatsächlich führe ich gerade auch noch Analysen durch über die Berichterstattung in anderen Staaten des sogenannten Westens. Ich hatte schon eine Langzeitanalyse durchgeführt für die Jahre 2015-16. Da ist es in der Tat so, wie Sie sagten, dass da in Frankreich ein größeres Interesse an den ehemaligen Kolonialgebieten, so ist das wahrscheinlich zu erklären, in Afrika besteht, dass aber auch dort die generelle Orientierung nicht fundamental anders ist als in den anderen Staaten des sogenannten Westens. Also wir haben eine sehr, sehr starke Positionierung auf eben Europa, auf die USA, jetzt eben auch noch der Ukraine-Krieg und Russland. Ansonsten kommen Staaten des globalen Südens nur in Ausnahmesituationen vor. Es müssen schon gewaltige Katastrophen oder zum Beispiel Terroranschläge, wo auch Europäer betroffen sind, vorhanden sein, damit man da darüber berichtet.
Das soweit vielleicht die Ist-Zustand-Beschreibung, die aus dieser Analyse hervorgeht. Die spannende Frage ist jetzt natürlich ein bisschen, warum passiert das eigentlich? Also wie wird in diesen Redaktionen gearbeitet, dass solch eine Gewichtung zustande kommt und vor allem, was müsste da dann anders passieren? Aber vielleicht erstmal, wie entsteht diese Gewichtung aktuell?
Ja, vielleicht hilft es zum Verständnis, wenn man sich mal anschaut, wie das Korrespondentennetzwerk zum Beispiel von der ARD, die ja zum Beispiel die Tagesschau ja eben bedient, wie das verteilt ist. Also zunächst mal vorangestellt, dass die meisten Informationen, die die Medien vermitteln, von den Presseagenturen stammen, aber es gibt ja nun auch eigene Korrespondenten und wenn man sich das mal anschaut, darf das vielleicht verdeutlichen, es gibt ein Fernsehstudio der ARD in Prag, da sitzen zwei Personen und die sind für 16 Millionen Menschen, für nämlich Tschechien und Prag verantwortlich. Und im globalen Süden gibt es in Kenia, in Nairobi ebenfalls zwei Fernsehkorrespondenten, die sind aber für 38 Staaten in Afrika verantwortlich mit 870 Millionen Menschen. Das heißt, man sieht schon, dass das Korrespondentennetzwerk viel, viel dichter ist im sogenannten Westen als im globalen Süden. Dann ist es gewissermaßen auch schon vorprogrammiert, dass da viel mehr Nachrichten geliefert werden und es ist eigentlich dann sozusagen ein wiederkehrendes, sich selbst bestätigendes System, dass man eben darüber berichtet, wo auch viele Korrespondenten sind. Und die Nachrichten, die aus dem globalen Süden kommen, sind dementsprechend auch spärlich. Das heißt, dieses System befeuert das System. Dazu kommt es dann auch, dass es zu Diskursspiralen kommt. Das heißt, ein Medium berichtet über etwas, weil andere Medien darüber berichten. Natürlich schaut auch der Spiegel, wie berichten die Konkurrenzmedien oder auch zum Beispiel die Tagesschau und andere Nachrichtenorgane. Und viele Medien trauen sich nicht, aus dieser Diskursspirale auszubrechen und zum Beispiel das Top-Thema des Tages über ein sehr unkonventionelles Thema zu gestalten. Also der Bürgerkrieg in Tigray in Nordäthiopien wäre es allemal wert gewesen, zum Top-Thema gemacht zu werden. Das ist bei keinem der Medien der Fall gewesen, also bei keinem der konventionellen Mainstream-Medien. Und keiner der Nachrichten sozusagen würde sich auch trauen, das zum Top-Thema zu machen, aus dem Gefühl, aus der Angst heraus, etwas Wichtiges verpasst zu haben und den Diskurs, der von den anderen Medien mitgestaltet wird, eben zu verpassen. Und das ist etwas sehr Bedauerliches, weil solange man sich in eingefahrene Strukturen bewegt, kann es zu keinen Veränderungen im positiven Sinne kommen.
Also das heißt, auf der einen Seite ist praktisch die Frage, wie viele Leute berichten eigentlich über wie viele Menschen, die irgendwie leben und Dinge erleben und berichtenswerte Sachen praktisch tun. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch die Frage der Gewichtung der Themen in dem Programm selber, weil ja natürlich dann auch so eine editorische Auswahl getroffen wird. Gibt es da auch nochmal einen Punkt, wo genau da nochmal auch nachjustiert werden könnte, bei der Gewichtung?
Ja, also absolut. Ich kann Ihnen vielleicht ein konkretes Beispiel geben. Der Tagesschau wurde in der ersten Jahreshälfte im Jahr 2022 mehr über die britische Königsfamilie berichtet. Das war noch vor dem Tod der Queen. Also im ersten Jahreshälfte mehr berichtet als über den globalen Hunger. Das muss man sich mal klar machen in der Tagesschau. Und noch eine weitere Zahl vielleicht, um sich das klar zu machen. Es wurde mehr über den Sport berichtet in der Tagesschau als über den gesamten globalen Süden zusammengerechnet. Also alle Staaten des globalen Südens zusammen. Weniger Berichtszeit als der Sport. Also diese Verteilung, die scheint mir sehr, sehr unausgewogen zu sein. Ich denke, das ist so deutlich und so frappierend, dass das, glaube ich, jedem sofort offensichtlich wird und dass man da dringend nachjustieren müsste. Ich will jetzt nicht konkrete Zahlen vorgeben, das ist vielleicht so eine Radikalforderung, dass man sagt, wir müssen so eine Art Quotenregelung haben, dass man sagt, 25% der Berichte, die müssen aus dem globalen Süden kommen. Ich bin da vorsichtig, weil das ein Eingriff wäre, vor allem wenn das von politischer Seite vorgegeben werden würde, also ein Eingriff in die Pressefreiheit, die uns ja ganz zu Recht ganz, ganz viel bedeutet, aber dass sozusagen ein Umdenken vielleicht in den Redaktionsleitungen erfolgt und bei den Redaktionssitzungen, dass man versucht eben sich klarzumachen, wie stark diese Divergenz ist und dass man versucht, diese starke Divergenz zwischen globalen Süden und dann tatsächlicher Berichterstattung, dass man die versucht, etwas zu reduzieren. Das wäre vielleicht ein erster guter Schritt, um dem Problem zu begegnen.
Das heißt, einmal ein Umdenken in den Redaktionshäusern sozusagen hier vor Ort. Ich fand Ihr Beispiel gerade mit dem Sport sehr interessant, dass das allein die Berichterstattung über Sport mehr ist als über den globalen Süden, weil ja da auch dann so dieser Kontrast aufkommt, weil ja in Afrika zum Beispiel es mit den African Cup of Nations ein Fußballturnier zwischen allen 54 Ländern gibt, das massive Zuschauerzahlen hat und wirklich ein großes Phänomen ist, von dem wahrscheinlich in deutschen Medien niemand was je mitbekommt. So. Vielleicht, um das nochmal so zu verdeutlichen, dass schon allein im Sport das ja auch eine relevante Frage ist. Aber Sie hatten auch angesprochen, dass ja auch einfach die Frage ist, wie viele Korrespondentinnen sitzen wo vor Ort. Gäbe es da auch strukturelle Reformen jetzt jenseits von einfach sich dem Problem bewusst zu werden und die Arbeitsweise zu ändern, die notwendig wären?
Also nachdem das Bewusstsein vorhanden wäre, wäre natürlich es auch notwendig, dass die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, weil ein ausreichender Korrespondent natürlich mehr kostet als jemand, der direkt hier aus der Europäischen Union zum Beispiel aus Europa berichtet. Das wäre sicherlich auch noch wünschenswert, dass man da finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, um überhaupt die Berichterstattung aus dem globalen Süden möglich zu machen. Das wäre sicherlich eine Voraussetzung.
Aber gleichzeitig ist ja das Problem auch, dass in den großen Redaktionen häufig auf freie Mitarbeit inzwischen zurückgegriffen wird. Ja. Spielt das auch eine Rolle bei der Frage, welche Regionen und welche Themen da Berichterstattung kriegen? Weil eigentlich wäre das ja auch die Möglichkeit, mehr Leute zu finden, wenn man sie über eine freie Mitarbeit für die Themen dann gezielt anspricht.
Das stimmt, aber natürlich hat es ein freier Mitarbeiter in Europa wesentlich leichter, einen Bericht abzuliefern, als wenn er extra zum Beispiel nach Afrika oder nach Südasien fahren muss, um sich dort seine Nachrichten zu holen und auch einen Bericht zu erstellen. Auch da wäre das wieder eine finanzielle Frage und man weiß ja nun, dass freie Mitarbeiter es nicht leicht haben, finanziell in der Presse. Das heißt, auch da wäre es notwendig, wieder die finanziellen Möglichkeiten zu erhöhen und auch offen zu sein für ungewöhnliche Vorschläge, vielleicht aus dieser Diskursspirale auszubrechen und zu sagen, okay, dann stellen wir das Geld bereit, dass du diese Reise machst und dass du diese Berichte zum Beispiel dann auch durchführen kannst. Das wird aber eine Bereitschaft eben der Umstrukturierung der finanziellen Möglichkeiten auch in den Redaktionen bedeuten.
Also das sind ja ganz konkrete Sachen, die vor Ort angegangen werden könnten im Kontext öffentlich-rechtlicher Medien, Privatmedien und dergleichen in Deutschland. Gibt es auch eine Idee oder einen Vorschlag, den Sie jetzt aus dieser Analyse ziehen würden, wie praktisch auch eine Berichterstattung vor Ort, die nicht immer Reisen dorthin bedingt, ermöglichen könnten?
Ja, natürlich. Also es ist ja nicht unüblich in den Medien, dass man Kooperationen macht, also zum Beispiel NBC mit dem ZDF in Deutschland, dass man da auch gemeinsam Recherchen durchführt oder eben auch Systeme gemeinsam nutzt. Solche Kooperationen und Partnerschaften zu Ländern des globalen Südens wären ja ebenfalls denkbar, dass man sozusagen sich dann orientiert eben nicht mehr nur noch in die USA oder in die anderen Staaten der Europäischen Union, sondern dass man mal die Augen aufmacht, in den Süden schaut und sagt, okay, mit diesem Medium könnten wir auch kooperieren, da sehen wir gewisse Überschneidungen, da könnten wir uns zusammentun. Wir würden Nachrichten sozusagen aus Deutschland denen zur Verfügung stellen, umgekehrt könnte man dort Berichte von dort übernehmen. Das wäre eine ganz, ganz einfache, vergleichsweise einfache Möglichkeit und eine wenig finanziell aufwendige Möglichkeit, um Kooperationen durchzuführen und auch die Nachrichtendichte aus den Ländern des globalen Südens zu erhöhen.
Das heißt, hier ganz konkrete Vorschläge, wie es weitergehen könnte. Wir haben jetzt vor allem über Jahresrückblicke gesprochen, was ja ein sehr dediziertes Format ist. Ich würde vielleicht zum Abschluss noch einmal das Ganze ein bisschen aufweiten und auf die Berichterstattung über das gesamte Jahr blicken. Gibt es da auch ähnliche Ergebnisse, wenn wir uns das anschauen, was da passiert, wo auch dieselben Lösungsansätze dann zu Erfolgen führen könnten, dass da eine fairere Gewichtung stattfindet?
Also die Jahresrückblicke spiegeln sehr stark wider, wie die Tagesschau im Jahr 2022 berichtet hat. Ich habe eine längere Analyse der Tagesschau schon seit Jahren durchgeführt, also seit 2007 bis eben in die Gegenwart analysiere ich, wie die Tagesschau berichtet. Und dieses Schema der Jahresrückblicke spiegelt auch ungefähr das wider, wie die Tagesschau im Jahr 2022 berichtet hat. Das heißt, da gibt es gewisse Korrespondenzen, eben die Dominanz des Ukraine-Krieges und vor allem dann auch die Auswirkungen des Krieges mit der Energiekrise. Dann auch vielleicht werden noch zu erwähnen, die Sportereignisse, Olympia und dann eben noch die Fußball-WM und die Frauen-Europameisterschaft und dann eben noch der Tod der Queen und die Auswirkungen entsprechend, also auch die Nachfolge durch Prinz, jetzt König Charles.
Dann vielleicht auch mit dem Blick auf diese Dauer der Auswertung und noch, um so eine letzte Frage unterzubringen, die mir gerade gekommen ist. Wenn wir jetzt auf diese Jahre schauen und vor allem aber auch auf, wie die Medien selber drauf blicken, was sie da eigentlich tun, gibt es da schon eine Bewegung oder eine Selbstreflexion hin zu, worüber berichten wir eigentlich und müssen wir da nicht nachjustieren?
Tatsächlich, ich habe ja meine Untersuchungsergebnisse an die Medien geschickt und bekomme da auch gewissermaßen Rückmeldung. Positiv ist das zum Beispiel im Deutschlandfunk aufgegriffen worden, im Medias Res. Das ist ja ein Medienmagazin, das sozusagen aus der Metaebene die Medienberichterstattung auch immer wieder reflektiert. Da spüre ich eine sehr, sehr starke Bewegung oder einen sehr starken Wunsch, auch sozusagen sich selbst beim Beobachten zu beobachten, wie man in der Forschung sagt. Also sozusagen sich klarzumachen, worüber berichten wir, ist das denn ausgewogen, müssen wir vielleicht auch andere Themen uns öffnen. Beim Deutschlandfunk ist das sehr stark zu spüren. Bei anderen Medien allerdings kam keine Rückmeldung zum Beispiel. Das kann man unterschiedlich interpretieren. Entweder nicht angekommen oder man interessiert sich dafür nicht. Aber da würde ich mir auch nochmal wünschen, dass diese Ergebnisse auch zum Beispiel in die Redaktionssitzung getragen werden und dass einfach mal vielleicht eine Diskussion darüber stattfindet, um das Bewusstsein zu schärfen. Wir haben da vielleicht einen blinden Fleck, um den wir uns kümmern müssen.